Den Hobbits am Tor war nicht wohl in ihrer Haut. Offenbar wurde die eine oder andere Vorschrift verletzt. Aber vier so gebieterisch auftretenden Reisenden, allesamt bewaffnet und zwei davon unerhört groß und stark aussehend, konnte man sich nicht widersetzen. Frodo befahl ihnen, die Tore wieder zu verschließen. Eine Wache aufzustellen war immerhin vernünftig, solange sich draußen noch Gesindel herumtrieb. Dann gingen die vier Gefährten in das Wachlokal der Hobbits und machten es sich so bequem wie dort möglich. Es war ein kahles, hässliches Haus mit einem kläglichen kleinen Herd, der kein ordentliches Feuer aufkommen ließ. In den oberen Räumen standen kurze Reihen harter Betten. Und an jeder Wand hing ein Anschlag mit einer Liste der Vorschriften. Pippin riss sie herunter. Bier gab es keins und zu essen sehr wenig, aber mit dem, was die Reisenden mitgebracht hatten und nun austeilten, kamen alle zu einer anständigen Mahlzeit. Und Pippin verstieß gegen die Vorschrift Nummer 4, indem er den größten Teil der Holzration für den nächsten Tag ins Feuer warf. »So, wie wär's jetzt mit einer Pfeife, während ihr uns erzählt, was im Auenland alles passiert ist?« sagte er.
»Es gibt nirgendwo Pfeifenkraut«, sagte Hobb, »oder jedenfalls nur für den Boss und seine Großen. Anscheinend sind alle Vorräte verschwunden. Wir haben gehört, dass ganze Wagenladungen auf der alten Straße aus dem Südviertel über die Sarnfurt weggeschafft wurden. Das muss Ende letzten Jahres gewesen sein, nachdem ihr fort wart. Aber kleinere Mengen sind auch schon vorher in aller Stille weggebracht worden. Dieser Lotho...«
»Nun halt aber die Klappe, Hobb Heuwart«,
riefen mehrere von den anderen.
»Du weißt genau, dass solche Reden verboten sind. Wenn dem Boss das zu Ohren kommt, kriegen wir alle Ärger.«
»Dem käme nichts zu Ohren, wenn ein paar von euch es ihm nicht flüstern würden«, erwiderte Hobb wütend.
»Schon gut«, sagte Sam. »Mir reicht es. Mehr will ich davon nicht hören. Kein Willkommensgruß, kein Bier, kein Pfeifenkraut und dafür seitenweise Vorschriften und ein Umgangston wie bei den Orks. Ich hatte mir ein bisschen Ruhe erhofft, aber ich sehe, es steht uns noch einiges an Arbeit und Ärger bevor. Schlafen wir jetzt und vergessen wir es bis morgen früh.« Der Boss hatte anscheinend Mittel und Wege, Nachrichten einzuholen. Von der Brücke bis nach Beutelsend waren es gut 40 Meilen. Aber jemand musste die Strecke in erstaunlich kurzer Zeit zurückgelegt haben. Frodo und seine Freunde sollten es bald merken. Sie hatten noch keine bestimmten Pläne gehabt, aber daran gedacht, zuerst nach Krickloch zu gehen und ein wenig auszuruhen. Nun aber, als sie sahen, wie die Dinge standen, beschlossen sie, gleich nach Hobbingen zu reiten. Also machten sie sich am nächsten Tag auf und trabten flott auf der Straße dahin. Der Wind hatte sich gelegt, aber der Himmel war grau. Das Land sah ziemlich trübsinnig und verlassen aus. Aber es war ja auch der 1. November, das hässliche Ende des Herbstes. Immer noch schienen ungewöhnlich viele Feuer zu brennen, und an vielen Stellen ringsum stiegen Rauchwolken auf. Eine besonders dicke sahen sie von Weitem in Richtung Waldende. Gegen Abend näherten sie sich Froschmoorstetten, einem Dorf direkt an der Straße, ungefähr 22 Meilen von der Brücke. Dort wollten sie übernachten. Der schwimmende Balken war ein gutes Gasthaus. Aber an der Ostseite des Dorfes stießen sie auf eine Schranke mit einem großen Schild »Kein Durchgang«. Dahinter stand ein ganzer Trupp Landbüttel, alle mit Stöcken in der Hand und Federn an der Mütze, die wichtigtuerisch und ängstlich zugleich aussahen. »Was soll das denn?« sagte Frodo, dem zum Lachen zumute war.
»Das soll, was es soll, Herr Beutlin«, sagte der Hauptmann der Landbüttel, ein Zwei-Federn-Hobbit. »Sie sind verhaftet wegen Toraufbrechens, Abreißens amtlicher Anschläge, Tätlichkeiten gegen Torhüter, unbefugten Grenzübergangs und Eindringens in öffentliche Gebäude zum Zweck der Übernachtung und Bestechung von Wachtposten mit Lebensmitteln.«
»Noch was?« sagte Frodo.
»Das reicht für den Anfang«, sagte der Büttelhauptmann.
»Ich kann noch einiges ergänzen, wenn Sie es interessiert«, sagte Sam. »Bossbeleidigung, Absichtserklärung, ihm in seine picklige Fresse zu hauen, Vermutung, dass ihr Landbüttel ein Haufen Schwachköpfe seid.«
»So, mein Herr, das genügt wohl. Auf Anordnung des Bosses kommen Sie jetzt ohne Aufsehen mit. Wir bringen Sie nach Wasserau und übergeben Sie den Großen im Dienst des Bosses. Und wenn er sich mit Ihrem Fall befasst, dann können Sie Gehör finden. Aber wenn Sie nicht länger als unbedingt nötig im Riegelloch bleiben wollen, dann machen Sie auch dort nicht zu viele Worte, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf.«
Zum Befremden der Büttel brachen Frodo und seine Gefährten in schallendes Gelächter aus.
»Stellen Sie sich nicht so blöd an«, sagte Frodo. »Ich gehe, wohin ich will und wann ich will. Zufällig habe ich jetzt in Beutelsend etwas zu erledigen, aber wenn Sie darauf bestehen, ebenfalls dorthin zu gehen, so ist das Ihre Sache.«
»Sehr gut, Herr Beutlin«, sagte der Hauptmann und schob die Schranke beiseite. »Aber vergessen Sie nicht, dass ich Sie festgenommen habe.«
»Das vergesse ich Ihnen nie«, sagte Frodo. »Aber vielleicht verzeih ich's Ihnen.«
»Nun will ich für heute nicht weiter und wäre Ihnen darum sehr verbunden, wenn Sie so freundlich sein wollten, mich zum schwimmenden Balken zu geleiten.«
»Das kann ich nicht, Herr Beutlin. Das Gasthaus ist geschlossen. Am anderen Ende des Dorfes ist ein Landbüttelhaus. Da kann ich Sie hinbringen.«
»Schön«, sagte Frodo. »Gehen Sie nur. Wir kommen nach.«